Ich lese mal die erste einfach vor. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jünger fuhren sie an. Als Jesus es bemerkte, wurde er unwillig und sagte zu den Jüngern: Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes neue Welt. Amen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt, wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ein paar Takte zum Anfang und zum Schluss, der Mittelteil, wird man nachher sehen, passt auch zu dem Thema, um das es beim zweiten Bibelabschnitt geht. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen. Und da gab es Menschen, die hatten da etwas dagegen, aber gegen die hat Jesus Front gemacht, ohne Rücksicht darauf, dass es seine besten Freunde waren. Da wurde Jesus unwillig. Das steht ganz selten in der Bibel einmal da. Und die Zurechtweisung, die er dann seinen Jüngern erteilt, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Kinder zu Jesus bringen, wie kann das heute geschehen? Wie können wir das heute tun? Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt in eurer Kindheit. Wäre wunderbar, wenn das viele erlebt haben, ihnen von Jesus erzählen, mit ihnen beten, aus der Bibel ihnen vorlesen. Ich rede vielleicht ein paar Takte von mir selber zunächst. Ich hatte leider ein Elternhaus, wo keine Zeit war. Mein Vater vom Krieg her gesundheitlich schwerst angeschlagen, starb dann auch früh. Meine Mutter, dass der Bauernhof weitergehen konnte, mit meinem älteren Bruder voll beschäftigt. Gott hat mir ein großes Geschenk gemacht. Ich hatte meine Oma und mein Opa starb relativ früh. Und damit die Frau nicht in ihrer Wohnung allein war, hat es geheißen, da kann jetzt der Erwin eigentlich bei der sein. Das war dann allerdings zu Ende, als ich ins Gymnasium kam, aber es war doch einige Zeit. Und diese Frau, die über die beiden Weltkriege den Bauernhof zu führen hatte, auf dem ich aufgewachsen bin, bei der konnte ich wirklich das Beten lernen. Sie hat auch jeden Morgen und jeden Abend, hatte sie einen Bibelvers als Ausgangspunkt für ihr Gebet und sie hat dann immer das ganze Kapitel laut gelesen, was sie normalerweise gewohnt, aus dem dieser Bibelvers stammte. Und ich war noch schon im Bett und sie hat dann immer gefragt und hat nach einiger Zeit hat sie gesagt, das hat ja eh keinen, wer du schläfst, eh gleich ein. Aber ich habe immer gesagt, ja, lies es vor. Ich konnte mir als kleiner Bub sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr gut merken. Und deshalb ist das erstaunlich, was ich von damals mitgekriegt habe. Das ist ein Schatz gewesen, der nicht verloren geht. Was wir unseren Kindern, unseren Enkeln als erstes in der Richtung mitgeben, wird sie ein Leben lang begleiten und aufrichten und stärken und ermutigen. Unterschätzen wir diesen Dienst nicht. Und wer es als Eltern machen kann, irgendwie einrichten kann, dass wir das tun. Ich rede jetzt mal als Papa. Sicher habe ich da sehr, sehr viel versäumt, wie auch sonst an anderen Stellen. Wenn man über so einen Text zu reden hat, wie es heute geht, dann merkt man, wo es, ja, dass da noch viel fehlt bei einem selber. Aber welche Gnade, dass wir mit allem zu Jesus kommen können und um Vergebung bitten. Und wo es dran ist, auch mal die Menschen die eigenen Kinder vielleicht. Wo das möglich ist, Kinder dann in die Jungschar schicken. Für viele, ich kenne jemanden ziemlich, ja, mit dem wir uns relativ häufig treffen, die erzählt hat, wie für sie die Kinderstunde das A und das O war. Wie sie angesprochen war von den biblischen Geschichten, die dort erzählt wurden. Aber dann für die Eltern ist, denke ich, das Wichtigste, zu Jesus hinbringen, wie die Kinder das an den Eltern erleben. Was man sagt, ist das eine, das habe ich als Lehrer auch über 40 Jahre lang erfahren, was man sagt, ist das eine, aber was man lebt, das geht auf jeden Fall nicht verloren. Das ist eindrücklich denen, die man da erziehen will. Erleben die Kinder an den Eltern, dass jetzt der Gottesdienstbesuch zum Beispiel nicht eine Frage des Lustprinzips ist, sondern wenn es geht, wenn man jetzt da ist, dann ist es klar, dass man zum Gottesdienst geht, dass man sich zu Jesus hin aufmacht. Und da gehört natürlich dann auch dazu, dass man sich einbringt, wo das möglich ist, in diesen Gruppen. Beten wir auch und danken wir für die, die das bei uns in unserer Gemeinschaft machen. Ist das nicht toll, dass so viele Sonntag für Sonntag bereit sind, hier das zu tun, dass die Kinder zu Jesus gebracht werden können? Und nicht bloß irgendein Unterhaltungsprogramm mit denen machen, sondern sie wirklich Jesus erleben können, was hören von ihm. Macht es übrigens auch nicht die Menge, sondern Hauptsache, dass, wenn Jesus einige Worte jeden Sonntag in das Herz von so einem Kind legen kann, dann wird das einmal sich auswirken, unüberbietbar groß. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das kann man auch so auf die Kinder übertragen, dass man was ganz Kleines in die Herzen pflanzt und es wächst und wird groß über alle Maßen. Also die Kinder dort hinschicken und einfach auch ihren Glauben wecken und stärken. War toll im Kinderlied und auch im zweiten Lied, was ihr gesungen habt. Wir kommen zu dir wie der Vater, wie zum Vater. Dass wir das zum Ausdruck bringen, dass es wirklich so ist. So haben die Kinder dann zunächst einmal vielleicht in unsere Augen so einen Kinderglauben, der an vielen Stellen verachtet wird. Das ist völlig unberechtigt. Ist völlig unberechtigt. Auch wenn man manchmal sehen, sie übertragen es dann auch auf andere Stellen. Also sage ich jetzt einmal aus meiner Erfahrung, wir saßen einmal bei meinem Bruder auf dem Bauernhof auf dem Traktor und der Traktor ist nicht angelaufen. Nicht wir, sondern unser Ältester und mein Bruder. Also der den Bauernhof hat und sich auskennt. Und der Traktor ist nicht angelaufen. Dann war das Selbstverständlichste für unseren Claudius, dass der zu meinem Bruder gesagt hat, Papa holen. Also wenn sie es dann auf uns übertragen, dann sind wir natürlich manchmal überfordert. Ich hätte natürlich keine Ahnung gehabt, wenn schon mein Bruder als Spezialist den Bulldog nicht zum Laufen kriegt, das zum Laufen bekommen. Aber unterstützen wir diesen kindlichen Glauben, wenn es auf Jesus geht, weil auf den können sie wirklich sich verlassen. Und da wird keiner enttäuscht sein nachher, der sich auf ihn verlassen hat, im kindlichen Glauben. Und das wird es ja nachher noch gehen in dieser Predigt. Dann heißt es hier, ich habe ja gesagt, den Mittelteil, auf den gehe ich im zweiten Teil nochmal ein. Ich möchte jetzt gleich durch den letzten Teil noch gehen. Jesus nahm dann die Kinder in die Arme, legten ihnen die Hände auf und segnete sie. Der Satz wird auch immer vorgelesen, wenn in der Stiftskirche eine Taufe ist. Für die Kindertaufe ist das aber keine Begründung. Also da muss man sich mit anderen Bibelstellen vielleicht befassen, wenn man das machen will. Aber es ist eine Aufforderung, Kinder zu segnen. Und da ist nicht nur der Segnungsgottesdienst, den man für ein Kind vielleicht macht, sondern auch die Kinder, wenn irgendwas Besonderes bevorsteht, selber zu segnen. Möchte ich sehr ermutigen dazu, so wie Jesus das gemacht hat. Wir sind beauftragt, auch als seine Kinder den Segen weiterzugeben. Segnet, weil ihr dazu berufen seid, den Segen zu erben. Ja, jetzt möchte ich zu dem Bibeltext ausnahmsweise auch noch ein bisschen was sagen, was davor und danach steht. Was ist da also offensichtlich wichtig? Da ist mir nämlich erstaunlich, die Synoptiker, also die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, haben diese Geschichte alle drei. Und bei zweien steht davor das Thema Ehe und Ehescheidung, bei einem das Thema Pharisäer und Zöllner und bei allen drei geht es danach um den reichen Jüngling. Auch das ist in meinen Augen absolut kein Zufall. Wenn es davor jetzt um Ehe und Ehescheidung geht, was erleben die Kinder zu Hause? Das Beste, was man seinen Eltern tun kann, ist, wenn man seine Ehe pflegt. Ist mir eindrücklich gewesen, ich war noch kaum am Max Born als Lehrer, einer, der sich aber von vornherein gleich geoutet hat, dass er mit Glauben und mit dem natürlich nichts am Hut hat, kommt aus einem Elterngespräch in einer Zeit, wo ich auch Holstund habe, ins Lehrerzimmer und sagt, oh Erwin, jetzt hat mir die Frau tugevoll gesprochen, was sie für ihren Bub alles tun will. Würde sie sich mit ihrem Mann versöhnen, na, täte sie wirklich was für ihren Bub, sagt er. Ich will auch ein positives Beispiel einmal sagen. Es ist da mal, gut, der Vater kam dann zu mir auch in die Sprechstunde. Ich habe mich erdreistet, zu ihm zu sagen, wegen seiner Tochter, zu ihm zu sagen, könnten Sie sich nicht vorstellen, dass er sich mit ihrer Frau wieder versöhnet. Ich habe für das betroffene Mädchen als Klassenlehrer einen Antrag gestellt, nach Paragraph sowieso, die kennt sich da aus. Wenn man sagt, die Meinung vertritt, es wird nur eine vorübergehende Schwäche sein, kann man den versetzen, ohne, obwohl die Noten total anders sind. Und es ging tatsächlich so, die haben sich wieder versöhnt. Und beim nächsten Konvent sagt Euschiller, sagt ein Kollege zu mir, also im nächsten Jahr, hat er gesagt, du Erwin, ich habe ja dein wahnwitziger Antrag da vor einem Jahr bloß zugestimmt, weil ich gedacht habe, du überlegst dir ja da irgendwas, aber ich war sicher, dass das ein Unfug ist. Und es war wie umgedreht. Also, was macht die Ehe aus, dass die Kinder da einen Rückhalt haben? Und wenn es nicht so ist, beten wir für die, wo es nicht so ist, für die Kinder, die das eben nicht haben. Und dann das Nächste, der Pharisäer und der Zöllner, steht beim Lukas da. Bin ich von meinem Glauben überzeugt und von meinen Regeln, die ich habe und die ich meinem Kind mitgeben will, sodass ich das nicht wahrnehme, wie es bei anderen ist. Und wir haben vielleicht eine völlig geordnete Situation bei uns. Der Zöllner kommt zu Gott und kann nur sagen, sei mir gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Ist uns als Erziehenden, und ich rede jetzt nicht nur zu den Eltern, sondern auch zu den Großeltern, ist uns das bewusst, dass bei uns auch noch viel fehlt? Ist mir bewusst, dass bei mir noch viel fehlt? Und ich eigentlich auch nur so vor Gott reden kann wie der Zöllner, nicht wie der Pharisäer. Die Kinder haben ein feines Gespür dafür, was bloß geheuchelt ist und was wahr ist. Und dann das Letzte. In allen drei Evangelien geht es danach um das, was die erste Priorität hat im Leben. Da kommt dieser reiche Jüngling, alles ist bei ihm blendend. Er hat nicht nur, weil jetzt das der Titel ist, nicht nur genügend Geld, sondern er sagt, ich habe die Gebote, ich habe alles, habe ich bisher erfüllt. Und dann sagt Jesus, da heißt dann, und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und dann hat er gemerkt, dass das ein armer Knecht ist, dass er nämlich an seinem Besitz hängt. Was hat bei uns Priorität zu Hause? Kinder haben da auch ein gutes Gespür. Es ist sicher, wenn man es sich leisten kann und das nachher im eigenen Haus, jedes Kind sein eigenes Zimmer hat und so weiter, ist sicher, sicher gut. Aber ist das oberste Priorität? Ich habe an manchen Stellen erlebt, wo Kinder aus ganz, würde mir sagen, ärmlichen Verhältnissen eigentlich total glücklich waren. Kein eigenes Zimmer. Also auch das einfach ein Hinterfragen, was ist Priorität? Was hat Priorität? Auf das weist Jesus eben im Zusammenhang mit diesen Kindern hin. Aber jetzt will ich zum nächsten gehen. Dieser Mittelteil und das, was ich als nächste Bibelstelle habe, habe ich ja gesagt, hat das gleiche Thema. Zum Ersten sagt Jesus, Menschen wie ihnen gehört Gottes neue Welt. Und Amen, ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Dass wir das im Kopf behalten, ich gehe jetzt am nächsten Text entlang. Also wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das Reich Gottes so empfangt wie ein Kind, dann werdet ihr nicht hineinkommen. Und ich lese jetzt einmal diesen Text da, aber als erstes dazu. Um diese Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist in der neuen Welt Gottes der Größte? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und den Kindern gleich werdet, dann kommt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hinein. Wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind, ist in der neuen Welt Gottes der Größte. Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Die Kinder als ganz großes Vorbild. Jetzt, worin sind sie denn da so vorbildlich? Manche denken ja da gleich an die sprichwörtliche kindliche Unschuld. Das ist aber kein biblischer Begriff, sondern es ist in der Bibel an alle Stellen, im Neuen Testament wie im Alter, überall. Alle haben gesündigt, es fehlt bei alle. Keiner, auch die kleinen Kinder, wenn man manches, wer selber kleine Kinder hat, der kann auch an den kleinen Kindern manches beobachten, was sehr irritierend wäre, wenn man meint, die haben nur das Positive im Sinn. Macht über andere haben wollen, was ja da dahinter steckt, der Größte sei, das kommt schon ziemlich bald auch bei den Kindern durch. Und das ist ja etwas, was Jesus eigentlich entsetzt, auch da wieder hier. Es steht jedes Mal dieses Wort Amen da davor, wo er sagt, wo er dieses Wort gebraucht, um das besonders eindrücklich zu machen. Amen, ich sage euch, so ist es wirklich. Da, wenn ihr euch an das nicht haltet, dann geht ihr total an der Realität vorbei. Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und den Kindern gleich werdet, nämlich, was ist das Vorbildliche an den Kindern? Das war es vorher, was ich auch schon gesagt habe, was in den zwei Liedern da deutlich angeklungen ist, nämlich, dass die halt einfach kindlich alles empfangen. Völlig normal, dass ein kleines Kind an der Brust der Mutter trinkt, wenn es das einmal gelernt hat und das einmal weiß. Es ist völlig normal, dass es isst und damit rechnet, dass es wieder frisch gewickelt wird, wenn es fehlt und so weiter. Und schreit manchmal, Fuad ist manchmal eine Herausforderung, gell? Aber geht davon aus, selbstverständlich, mein Papa ist für mich da von A bis Z. Und genau diese Haltung stellt Jesus hier als Vorbild hin. Genau diese Haltung. Mein Papa hat alle Möglichkeiten und mein Papa liebt mich zwar völlig grundlos, aber völlig grenzenlos. Egal, was ich auch gemacht habe, wenn ich die ganze Nacht geschrien habe, liebt er mich trotzdem, auch wenn es dann wirklich bei menschlichen Vätern an die Nerven geht, aber bei Gott geht es nicht an die Nerven. Und wenn wir das Entsprechende getan haben, dass wir dem Vater den Schlaf geraubt haben. Ja. Also, und da in einer Gewissheit, welch ein Geschenk, und das sage ich jetzt als Älterer, der auch bei manchen Kontakt hat, die aufs Sterben zugeht, was für ein Geschenk, wenn jemand auch im hohen Alter aus dieser Gewissheit lebt. Mein Papa sorgt für mich und in seiner Hand bin ich, egal was geschieht. Was für ein Trost und Zukunft. Und diese Gewissheit, die wird Menschen zuwachsen. Das habe ich auch erlebt, sage ich aus Erfahrungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Die wird wachsen in denen, die an Gottes Wort sich halten. Dass wir dann so, wie die Kinder das selbstverständlich, so wie das Kind das auch erlebt. Das ist ja auch so. Wer legt sein Kind schon aus, wenn es schon nach kurzem schon wieder die Windel voll hat? Macht ja keiner. Und dann aber auch zu wissen, von meinem Papa oder von meinen Eltern bin ich vollkommen abhängig. Bin ich vollkommen abhängig. Unmündig sind die Kinder. Es ist nötig, dass jemand für sie die Verantwortung übernimmt. Wenn man, was da jetzt uns dran betrifft, in dieser Übersetzung der Gute Nachricht, da ist es ein bisschen abgeschwächt. Ich habe mal nachgeguckt, was die schreiben, die jetzt Griechisch können. Da steht wirklich nicht nur, dass man sich gleich wird den Kindern und auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie ein Kind, sondern da steht wirklich, sich erniedrigt. Wer nicht dazu bereit ist, sich so zu erniedrigen, wie ein Kind dasteht, wer zu stolz ist, zu Gott zu kommen und zu wissen, ich habe nichts zu bieten. Meine Leistungen, die kann ich vergessen. Die reichen nie. Das hilft nicht. Also sich erniedrigen, allerdings das Wort sich erniedrigen, deshalb habe ich trotzdem die Übersetzung gewählt, weil das sich erniedrigen ja ziemlich auch missverständlich ist oder sein kann. Wenn man denkt, dass Tyrannen Menschen erniedrigen und schlechte Väter übrigens auch und schlechte Lehrer auch. Und da fasse ich auch an meine Nase, mich zu fragen, wo habe ich, schön, wenn man das merkt und manchmal zurückkriegt auch, dass ehemalige Schüler sagen, sie haben mich so ermutigt, aber es hat auch Situationen gegeben und da ist vielleicht, gerade wenn einer euch nervt bis aufs Blut, dass man den dann erniedrigt, dass man den dann, wie hat ein Kollege immer gesagt, niedermacht. Den machen wir nieder. Das ist natürlich Kammer in so einer Position. Wie schlimm. Also deshalb steht hier dieses Wort, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, steht in der Übersetzung nicht das Wort erniedrigen, nicht, dass man es in die Richtung versteht. Aber wer das von sich aus tut, da sagt Jesus dann an einer anderen Stelle, wer sich selber erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer nicht so jetzt möglichst vorne nahestehen will und alle loben ihn und es ist gut, ist übrigens auch eine Herausforderung, wenn man hier vorne steht. Von was sind wir abhängig? Und da bin ich auch nicht frei davon, sage ich ehrlich. Also muss ich da kämpfen? Und verteidige ich mich selber, meine Ehre und Wehe, wenn mich einer kritisiert? Jesus hat seine Jünger ermutigt und erhöht. Besser kann man es gar nicht machen, aber er hat sie gewaltig kritisiert auch, wie wir das hier in diesen Texten sehen. Also, wo es um die Wahrheit ging, hat Jesus auch kein Blatt vor den Mund genommen. Das möchte ich deshalb auch den Kindern gegenüber nicht sagen, dass wir das tun sollen, sie in der Weise schonen, dass wir irgendwas bagatellisieren, was nicht zu bagatellisieren ist, sondern dass wir uns zur Wahrheit stellen. Da haben die Kinder ein gutes Gespür. Und wenn wir das vielleicht selber auch so erleben, und in der Schule von Jesus sein können. Eure persönliche Sache da vielleicht auch noch. Ich habe das große Vorrecht, eine Frau zu haben, die da sehr geduldig ist und mir Dinge sagt in der Wahrheit. Und das Ganze nur, weil sie mich wirklich liebt. Das sage ich hier begründet. Da habe ich in über 49 Ehejahren habe ich das erfahren, dass das so ist. Und deshalb kann sie da auch dranbleiben und hat die Geduld, auch wenn sie manchmal merkt, dass manches trotzdem ich wieder in die alten Marotten verfalle. Ja, aber ich möchte uns ermutigen, jetzt einfach auch selber in diesem Sein wie die Kinder, vertrauensvoll, unbekümmert, ungeniert zu kommen, zu bitten. Jesus kennt uns sowieso, weiß auch die Sachen, die in unserem Leben nicht gut sind. Und mit dem will ich jetzt noch zur letzten Bibelstelle kommen, nämlich aus dem Mund der Kinder hast du dir Lob bereitet. Matthäus Evangelium, 20. Kapitel. Ich lese uns den Text gerade auch noch vor. Dann kamen dort im Tempel Blinde und Gelähmte zu ihm. Und er heilte sie. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer sahen die Wunder, die Jesus tat. Und sie hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Da wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du, was die da rufen? Jesus sagte zu ihnen, gewiss. Habt ihr denn nie gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und die kleinen Kinder dich preisen. Offensichtlich wurde bei diesen Kindern zu Hause in der Bibel gelesen, im Alten Testament. Das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht schaffen, das schaffen die. Dass Blinde und Gelähmte kommen und geheilt werden, das ist im Alten Testament das klare Zeichen, dass der Messias da ist, dass der Sohn Davids da ist. Und die Kinder, spontan, wie sie sind, Kinder und Narren sagen die Wahrheit, es gibt ja ein Sprichwort, die nehmen keine Rücksicht drauf, dass sie wissen, hier wird es nicht gerne gehört. Sie rufen Sohn Davids zu Jesus, du bist es. Und die führenden Priester, Gesetzeslehrer, die sehen zwar auch diese Wunder, sehen auch das, was geschieht, was Jesus tut, und sie werden nur wütend, als sie das hören. Unbekümmert sich zur Wahrheit stellen, das sind die unmündigen Kinder auch manchmal ein Vorbild. Lassen wir uns auch von diesem Vorbild anstecken und sind wir authentisch bei allem, bei aller Liebe, wie wir mit anderen tolerant umgehen, ist vielleicht manches wichtig, auch klar zu leben. Ich sage mal etwas, was mich jetzt auch im Hinblick auf meine Dienstzeit da noch bewegt hat. Wo war ich da nicht ehrlich? Ich habe, als mein kleiner Bruder mit 5 geboren worden ist, an das glaubt, dass der vom Storch gebracht worden ist, und habe das nachher auch verstanden, weil meine Eltern, oder die wollten halt nicht über Sexualität reden. Und dann ist mir nach einiger Zeit klar geworden, dass was da gesprochen wird über die Evolution, dass das alles von selber entstanden ist, dass die Maxwell-Gleichungen oder so gewaltige Ordnungen, vor denen die das entdeckt haben, vor Ehrfurcht vor dem Schöpfer schier zusammengebrochen sind. Weiß ich von Juden, Maxwell, so, wo die über ihre persönlichen Empfindungen da schreiben, wo sie diese gewaltigen Ordnungen entdeckt haben. Und dann sind nachher welche gekommen und haben gesagt, gibt's nicht, also es gibt gar keinen Schöpfer. Auch dieses verstehe ich, dass man das sagt, wenn es genauso unpassend ist, unangemessen, also dass es einfach von den Sitten her sich nicht gehört, dass man über Gott spricht, dann spricht man so. Aber es ist nicht die Wahrheit. Und deshalb lasst uns auch da ehrlich sein in dem, was wir erkannt haben. Wenn eure Kinder oder Enkel in Schule gehen, ist selbstverständlich die Evolution das A und das O und man braucht keinen Gott. zu nichts. Aber denkerisch ist das, also aus meiner Sicht, nachdem ich mich ja weiß wie lange jetzt mit dem befasst habe, nicht möglich. Es ist wirklich nicht möglich. Es gibt so viele Stellen, die absolut dem widersprechen. Also schon, wie gesagt, diese Grundordnungen, die da sind, alles von selber zu Zufall, ohne Information vorher ist plötzlich Information da. Aber helfen wir da unsere Kinder? Unter Umständen werden sie natürlich in der Schule dafür niedergemacht. Helfen wir, das ist eine große, also ich halte das für eine große Herausforderung. Und ich sage es jetzt auch deshalb mit etwas Gefühlen hier verbunden. Ich bin gerade an jemand, der wohl auf seinem letzten Lebensweg ist, immer wieder dran. Und ein Leben lang hat der Mann das glaubt, dass Evolution, also es wahrscheinlich keinen Gott gibt. Jetzt sagt er mir immer wieder, wenn es drauf ankommt, und ich sage, ich bete für dich, und wie ist es mit dir? Ja, ich weiß nicht, wenn es einen Gott gibt, gibt es einen Gott? Ich habe jetzt an dir erlebt, du denkst, es gibt einen, du bist überzeugt. Wenn ich ein Leben lang das zulasse und mit dem umgehe, dann kann es auch sein, ich stehe vor den Toren der Ewigkeit und es bleibt einfach dieser grundsätzliche Zweifel. Ja, aber lasst uns von den Kindern jetzt ermutigen. Jetzt ist es leider ein bisschen etwas Negatives am Schluss. Lassen wir uns ermutigen von den Kindern. Wir haben einen Papa, den es nicht nervt, und wenn das Kind die ganze Nacht durchschreit und ihm den Schlaf raubt, wir haben einen solchen Vater. Und zu dem dürfen wir kommen. Amen. Und das tun wir jetzt auch, nämlich wir dürfen ja, haben das Vorrecht heute auch, dass wir Abendmahl feiern dürfen. Ich kann jetzt gleich nahtlos weitermachen. Das Abendmahl ist ein unglaubliches Zeichen der Gnade Gottes. Ich lese uns zunächst mal da einen kleinen Text, was Gott schon über 500 Jahre vor Jesus durch den Propheten Jesaja hat ausrichten lassen, über Jesus. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Leiden auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält. Und wegen unseres Ungehorsams wurde er geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Vor Gott können wir nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen, sondern nur auf das, dass Jesus das für uns gemacht hat und wir gerettet sind durch seine Tat. Er hat mit seinem Tod am Kreuz, und da sind wir ja jetzt in der Passionszeit, wo wir über das nachdenken, alles auf sich genommen. Das Schwerste ist unsere Schuld. Alles andere, was wir sonst, Umwelt und sonstige materiellen Dinge, das wissen wir, da hat Jesus große Wunder getan. Aber die Schuld zu vergeben, das hat ihn sein Leben gekostet. Jesus schenkt allen, die ihm vertrauen, seine Gerechtigkeit. Und jetzt denke ich, möchte ich einfach die Möglichkeit auch geben, dass wir gemeinsam bewusst vor Gott treten und bekennen, dass wir vor ihm schuldig sind und seine Gnade brauchen. Wer es möchte, der kann jetzt zum nächsten kurzen Teil aufstehen auch. Herr, im Licht deiner Wahrheit sehe ich, dass ich mich oft von dir abgewandt habe, in Gedanken, Worten und Taten. Eigentlich soll ich dich über alles lieben, als meinen Gott und Herrn, aber ich habe oft mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit oft vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst. aber ich habe versagt in Selbstsucht und Trägheit. Darum komme ich zu dir, bekenne meine Schuld. Und das möchte ich jetzt ermutigen, dass das jeder in einer kurzen Stille für sich persönlich auch tut. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ist das auch deine Bitte und dein Bekenntnis? So antworte ja. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Darum verkündige ich euch die Vergebung eurer Sünden im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was uns Jesus durch sein Wort zugesagt und versprochen hat, das wird im Abendmahl sichtbar bestätigt. In den Gaben von Brot und Wein ist Jesus gegenwärtig und wir werden in seinen Leib zusammengeführt. Und so bekommen wir Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, Gemeinschaft auch untereinander. Hört die Worte der Einsetzung des Abendmahls. Unser Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.